Am Golde hängt, zum Golde drängt doch alles. Ja, dieser Ausspruch stammt aus einer Ballade des Dichterfürsten Johann Wolfgang von Goethe aus dem 18. Jahrhundert und ist aktueller denn je. Das gelbe Edelmetall ist begehrt. In der Spitze lag dieses Jahr das Kursplus bei sagenhaften 65% und ließ damit Anlageklassen wie Aktien und Kryptowerte teils weit hinter sich. Dabei gilt Gold seit jeher als eines der von Menschen am meisten begehrten Materialien und steht für Ruhm, Macht und Einfluss. Gleichzeitig wird es gesucht als sicherer Hafen in unruhigen Zeiten, sowohl für Privatanleger, aber auch für Notenbanken rund um den Globus. Ja, was sind die Treiber der letzten Goldhaus? Wie sind die Aussichten für 2026? Und wie kann ich als Privatanleger sinnvoll in Gold investieren? Gold im Check, das Thema meines heutigen Podcasts.
Fit for Trading, der Podcast zu Börse und Aktien für Bescheidwisser.
Und für unseren heutigen Austausch begrüße ich bei mir im Studio ganz herzlich meinen Kollegen Thomas Kulb. Er ist Analyst für Edelmetalle im Research-Bereich der DZ Bank. Hallo Thomas, grüß dich.
Hallo Falco, grüß dich. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, und mein Name ist Falco Block. Ich bin Anlagestratege für Privatkunden bei der DZ Bank in Frankfurt. Thomas, ein Kursplus von der Spitze über 60% in diesem Jahr. Wer hätte das für möglich gehalten? Ist sowas eigentlich einmalig oder gab es das schon mal in der neuen Geschichte des Goldes?
Also wenn das Jahr wirklich so endet, also bei einem Goldpreis von über 4.200 Dollar pro Feinunze, dann wäre das tatsächlich das stärkste Jahr der letzten 50 Jahre mit einer Rendite von über 60%. Interessanterweise ist es aber gar nicht so einmalig, wie man es denken würde. Also in den letzten 50 Jahren, seit etwa 1975, gab es 10 Phasen, bei denen der Goldpreis jetzt nicht mehr als 60% gestiegen ist, aber tatsächlich mehr als 30%. Und das Interessante dabei ist auch, dass bei 6 von diesen 10 Phasen ist der Preis im Folgejahr weiter nach oben gegangen. Also die Rallye hat sich fortgesetzt. Das bedeutet, so eine Rallye ist nicht so außergewöhnlich, wie man denken würde. Aber wenn das Jahr so endet, wäre es das allerstärkste Jahr der letzten 50 Jahre.
Super, und wir waren alle dabei, hoffe ich doch mal zumindest. Ja, was waren denn die Treiber für die diesjährige Goldhaus? Wer sind die Käufer? Wer geht da immer noch rein?
Ja, also in den letzten paar Jahren war der hauptsächliche Treiber der Goldnachfrage, also waren eher geo- und wirtschaftspolitische Ereignisse beziehungsweise geopolitische Spannungen rund um den Globus. Das Ganze hat sich vor allem verschärft, nachdem es im Oktober 2023, als die Zuspitzung des Konflikts im Nahen Osten stattgefunden hat. Seitdem haben sich Goldanleger insbesondere auf diesen sicheren Hafenaspekt des Goldes konzentriert. Und das hat eben die Nachfrage getrieben. Was aber seit September jetzt der Fall ist, da haben wir wieder einen sehr starken Anstieg gesehen. Und was wir gerade erleben, ist quasi ein Comeback der traditionellen Nachfragetreiber des Goldes. Und das sind insbesondere zwei zu nennen. Einmal die Leitzinssenkungserwartungen. Also die Märkte erwarten nun, dass die US-Notenbank im Dezember eine Zinssenkung vornehmen wird und weitere Zinssenkungen im Verlaufe des nächsten Jahres vornehmen wird. Und Gold profitiert traditionellerweise von fallenden Zinsen, weil Gold selbst keine Zinsen oder Dividenden abwirft. Das heißt, die Opportunitätskosten des Haltens von Gold sind niedriger, wenn die Zinsen eben niedriger sind. Das ist aktuell der Fokus der Goldanleger, die Leitzinssenkungserwartungen. Und der andere Aspekt, den ich auch noch nennen wollte, ist das Vertrauen in den US-Dollar. Also der US-Dollar gilt genauso wie Gold als ein sicherer Hafen an den Finanzmärkten. Und aufgrund von Donald Trumps Angriffe auf die Souveränität der US-Notenbank ist das Vertrauen in den US-Dollar aktuell etwas angeschlagen. Das führt dann dazu, dass andere sicheren Häfen wie eben Gold umso mehr profitieren. Das heißt, diese zwei Aspekte sind die stärksten Treiber in den letzten Monaten gewesen. Also es gab eine Umschichtung der Nachfragetreiber. Und wer die Käufer sind, da würde ich insgesamt 4 Gruppen hervorheben. Einerseits haben wir 2 Gruppen, die Gold als Anlage kaufen. Das sind eben private und institutionelle Anleger. Und das zeigt sich insbesondere in den Nettozuflüssen bei den weltweiten goldgedeckten ETFs. Diese sind seit Jahresbeginn rein vom Volumen um etwa 20% gestiegen. Dann haben wir aber noch zwei weitere Gruppen. Einmal die Zentralbanken. Diese kaufen schon seit Jahren riesigen Mengen an Gold. Insbesondere sind es die Zentralbanken aus den Schwellenländern. Und die vierte Gruppe wäre die Schmuckindustrie, beziehungsweise Menschen, die Gold als ein Konsumgut kaufen, als Schmuck. Und das ist die Gruppe, die vielleicht in den letzten zwei Jahren am wenigsten Einfluss auf die Goldpreisrallye hatten, auch weil die Preise ja so stark angestiegen sind. Das ist die Gruppe, die am meisten auf die höheren Preisen reagiert.
Jetzt kann man ja sagen, die Notenbanken drucken ja ihr Geld und können deswegen eigentlich Gold zu jedem Preis kaufen, oder? Deswegen sind die ja quasi, wie heißt das schön, Nachfrage unelastisch, ne?
Genau, beziehungsweise preisunelastisch.
Preisunelastisch, Gottes Willen, Stunden, danke dir.
Genau, und das Ding ist, die Zentralbanken, denen interessiert die höheren Preise nicht beim Gold, weil es ja keine Anlageentscheidung ist, sondern mehr eine strategische Entscheidung und anders der Fall bei Anlegern.
Vor ein paar Folgen hatte ich deinen Kollegen Ingo Wehrmann zu Gast, da haben wir uns über das Thema Aktienanalyse unterhalten und wenn ich eine Prognose zu den Kurszielen von Aktien machen möchte, da kann ich ja auf Bewertungskennzahlen schauen, wie KGV, die erwarteten Umsätze des Unternehmens, wie gut die Produkte ankommen. Da kann ich zum Beispiel sagen, wie gut kommt das neue Microsoft-Produkt an, das neue Apple-Handy, die vielleicht die neue Mercedes-C-Klasse etc. und so weiter. Das kann ich mir alles anschauen. Habe ich beim Gold nicht, also keine Erträge, keine Kennzahlen. Jetzt die große Frage, auf welcher Basis ist es dann für dich überhaupt möglich, eine Kursprognose für Gold aufzustellen?
Ja, richtig. Anders als bei Aktien beispielsweise fehlen ja gewisse Kennzahlen, die man für eine Prognose verwenden kann. Deswegen ist es wichtig, wenn man den Goldmarkt analysiert, sich eher auf eine Fundamentalanalyse anzulehnen. Was man dabei macht, ist, man überlegt sich, okay, wie ist der Goldmarkt aufgebaut? Also wie sehen Nachfrage und Angebot aus? Und beim Gold kann man ziemlich eindeutig feststellen, dass der Goldmarkt ein nachfragegetriebener Markt ist, weil das Angebot am Goldmarkt ziemlich vorhersehbar ist. Da gibt es in der Regel keine großen Überraschungen und umso weniger gibt es Überraschungen, die einen Einfluss dann auf den Preis haben könnten. Das heißt, wir fokussieren uns auf die Nachfrageseite und überlegen uns, was sind denn die Treiber der Nachfrage? Die sind, wie vorhin erwähnt, insbesondere geopolitische Ereignisse, aber auch Leitzinssenkungserwartungen und die Stärke oder Schwäche des US-Dollars. Und dann überlegt man sich, wie dürften sich diese Treiber in den folgenden Monaten entwickeln? Und daraus kann man dann ableiten, wie sich der Goldpreis dann entwickeln dürfte. Also basierend auf einer derartigen Fundamentalanalyse erstellen wir dann unsere Prognosen für den Goldpreis.
Jetzt sagst du ja schon, Gold ist nachfragegetrieben. Genau, das Angebot ist relativ konstant. Und das heißt ja auch mal, Gold ist selten. Das treibt ja entsprechend auch seinen Preis. Jetzt haben wir uns letztens unterhalten. Da hast du mir gesagt, vor zwei Wochen wurde ein riesiges Goldvorkommen in China entdeckt. Ja. Jetzt ist natürlich die Frage, jetzt habe ich ja eventuell ein zusätzlich erhöhtes Angebot. Kann das nicht entsprechend den Goldpreis auch drücken? Oder was wäre denn, wenn jetzt eine entsprechende Lagerstätte, ich sag mal, entdeckt würde, wo ich einfach nur mit der Schaufel in die Erde haue und zack, Gold kommt raus?
Genau, also das war eine sehr interessante Schlagzeile im Endeffekt, weil es ist wirklich das größte Goldvorkommen, was seit der Gründung Chinas entdeckt wurde. Also seit Gründung der modernen Volksrepublik im Jahr 1949.
China ist gerade 3000 Jahre zurückgehen oder so.
Genau, leider nicht. Aber wahrscheinlich ist es dann trotzdem ein großer Fund. Und zwar wurden über 1400 Tonnen Gold in dieser Lagerstätte entdeckt. Das sind ungefähr 40% der aktuellen jährlichen Minenproduktion beim Gold. Das hört sich nach sehr, sehr viel an. Wenn man es aber mit dem Gesamtangebot vergleicht, was es aktuell auf der Welt gibt, sind das nur 0,7%. Da wird die Zahl deutlich kleiner. Das ist aber nicht mal der Grund, warum diese Entdeckung keinen Einfluss auf den Goldpreis haben wird, sondern der Grund ist, dass die Förderung dieser Lagerstätte über Jahrzehnte gestreckt wird. Das heißt, der Ausbau wird voraussichtlich erst Ende 2027 beginnen und über die nächsten Jahrzehnten strecken. Das heißt, Ja, es ist eine Ausweitung, eine moderate Ausweitung des Angebots. Aber auch diese ist so gut vorhersehbar, dass es bei Anlegern am Goldmarkt im Endeffekt keine Rolle spielt.
Heute ist ja Dienstag, der 2.12.2025. Wir nehmen diesen Podcast-Folge auf, senden sie dann wie immer ein paar Tage später. Und jetzt interessiert uns natürlich alle brennend, Thomas, wie sind denn die weiteren Aussichten für das gelbe Edelmetall? Geht der Kursanstieg in den kommenden Monaten einfach so weiter? Oder muss ja auch hier entsprechend jetzt erstmal eine Verschnaufphase antreten?
Ja, also basierend auf die Fundamentalanalyse, die ich vorhin erläutert habe, sind wir davon überzeugt, dass die Rallye weitergehen dürfte auf Jahressicht. Vielleicht nicht in diesem Rhythmus, wie wir es in den vergangenen Monaten gesehen haben. Aber wir erwarten kurzfristig, also auf 3-Monats-Sicht, Niveaus um die 4.400 US-Dollar je Feinunze. Also bereits einen Einstieg ausgehend vom jetzigen Niveau von etwa 4.200 Dollar pro Feinunze. Und dafür dürften insbesondere die Angriffe von US-Präsidenten Trump auf die US-Notenbank, auf die Fed, sorgen. Denn im Mai endet die Amtszeit des aktuellen Fed-Chefs Jerome Powell und höchstwahrscheinlich wird Donald Trump dann jemandem aus seinem Lager nominieren. Das bedeutet jemand, der schnell und entschlossen die Zinsen senken möchte, so wie Donald Trump es selbst möchte. Also jemand, der taubenhaft oder expansiv agiert. Also sollte die Notenbank expansiver agieren, als es die Datenlage rechtfertigt, dann würde quasi das Vertrauen in die Fed wirklich in Frage gestellt werden und somit auch die Stabilität des US-Dollars. Unabhängig davon, ob es Trump gelingt, jemand aus seinem Lager da einzubringen, wird das eben das Vertrauen in den Dollar stark beeinflussen. Und Gold dürfte dann entsprechend profitieren. Langfristig sind es aber andere Dinge, die für weiteren Rückenwind sorgen. Einerseits sehen wir auch in den USA hohe Inflationsraten. Also bereits in den letzten Monaten ist die Inflationsrate bei etwa 3%, ziemlich hartnäckig. Und niedrigere Leitzinsen im Verlauf des nächsten Jahres sowie der allgemeine Trend zur Blockbildung oder Deglobalisierung, je nachdem, wie man es nennen möchte, dürften eben für eine weiterhin hohe Nachfrage nach dem gelben Edelmetall sorgen. Nicht nur von Seiten institutioneller und privater Anleger, sondern insbesondere auch von Seiten der Zentralbanken. Das heißt, wir haben einfach eine strukturell robuste Nachfrage und auf absehbare Zeit dürfte sich hier nichts ändern. Deswegen auf Jahressicht erwarten wir sogar ein Niveau von 4.800 Dollar.
4.800 Dollar pro Unze. Jetzt überschlage ich mal gerade. Du hast gesagt 4,2. Beziehungsweise ich habe es vorbereitet. Ich bin ehrlich. Ich habe ein Kurspotenzial ausgerechnet von 15%. Also echt nicht schlecht. Ich muss gerade mal so linsen. Wir haben für Ende nächsten Jahres, je nach Marktlage Eurostox oder DAX, so einen Kurs Erwartungshaltung von 8-12%. Also Gold könnte auch in 2026 viele andere Anlageklassen, wie heißt es schön, outperformen. Aber es heißt ja eigentlich immer, Gold ist kein Spekulationsobjekt. Es bringt langfristig Ruhe in ein Depot, wirklich als Stabilitätsanker, ist Inflationsschutz. Stimmen diese Aussagen eigentlich jetzt mittlerweile nicht mehr? Kann ich mit Gold entsprechend auch richtig Rendite machen?
Also in den letzten Jahren war es auf jeden Fall der Fall, dass man mit Gold eben sehr starke Renditen erzielt hat. Aber die Aussagen, die stimmen immer noch. Also das sollte auch die Motivation hinter eines Goldkaufs sein, diese Suche nach Stabilität und Sicherheit, der Versuch, sich gegen hohe Inflationsraten zu schützen. Und im Endeffekt, auch wenn Gold eben renditetreibend gewirkt hat in den letzten Jahren, bedeutet das ja lange nicht, dass es eben kein Sicherheitsanker im Portfolio darstellt. Deswegen, man könnte sagen, aktuell hat man halt zwei positive Aspekte beim Gold. Einerseits Sicherheit und andererseits Rendite, die man aber eigentlich nicht suchen sollte, wenn man sich für einen Goldkauf entscheidet. Also die Motivation hinter einem Kauf dürfte weiterhin eben dieser Sicherheitsaspekt bleiben.
Dann stellt sich natürlich jetzt die Frage, auch für unsere Teilnehmer und Schreiber, gehört denn Gold als Anlageklasse in jedes Depot?
Naja, das ist natürlich eine Frage, die jede Anlegerin und jeder Anleger für sich beantworten muss. Und das hängt wie bei jeder Anlageklasse stark von den Risikopräferenzen. Also die Portfoliotheorie sagt, dass man etwa zwischen 5-8% Gold im Portfolio halten sollte, eben als Sicherheitsanker. Und risikofreudige Anleger würden wahrscheinlich langfristig mit Aktien trotzdem bessere Renditen erzielen, so wie es in den vergangenen Jahrzehnten der Fall war. Das heißt, das muss jeder für sich entscheiden. Die Portfoliotheorie sagt, zwischen 5-8% ist quasi ein gesunder Anteil, den man halten kann im Portfolio. Und wie immer wird das sehr, sehr stark von den eigenen Risikopräferenzen abhängen.
Nehmen wir mal an, ich habe aber jetzt die Entscheidung getroffen, Gold finde ich interessant, ich habe großes Potenzial, aber wie gesagt, vor allem das Hauptmotiv, es bringt Ruhe ins Depot, langfristig gesehen. Wie mache ich denn das? Wie kommt Gold in mein Depot?
Da gibt es zwei Wege, für die man sich entscheiden kann. Entweder kauft man das Gold physisch, das ist ja auch historisch betrachtet meistens der Fall gewesen. Früher gab es ja keine digitalen Goldprodukten oder virtuelle Goldprodukten. Also man hat das Gold einfach physisch gekauft. So machen es zum Beispiel die Zentralbanken auch. Physisch kann man das Gold entweder bei spezialisierten Händlern, auch beispielsweise im Genossenschaftsverbund bei der Reisebank oder auch online kann man sich inzwischen Goldmünzen und Goldbarren bestellen. Und die andere Variante, die auch insbesondere bei privaten Anlegern an Bedeutung wächst, sind die sogenannten goldgedeckten ETFs. In Deutschland nennen sie sich ETC, also Exchange Traded Commodity, einfach weil es regulatorisch nicht vorgesehen ist, dass ein ETF auf einen einzelnen Wert läuft, aber praktisch ist es dasselbe Produkt. Und bekannterweise gibt es in Deutschland Xetra Gold dafür. Das ist eben ein Gold-ETC, was zu 100% mit physischem Gold hinterlegt ist. Das heißt, die Performance wird wirklich immer 1:1 die Performance von Gold simulieren bzw. nachverfolgen. Und es steht sogar den Anlegern, also die haben sogar die Möglichkeit, sich bei Xetra Gold die Goldbestände physisch auszahlen zu lassen, falls das eben ein Wunsch des jeweiligen Anlegers ist. Und vielleicht noch erwähnenswert, also physisch, also der Vorteil eines physischen Kaufs sind theoretisch, dass man da mehr Sicherheit hat, in dem Sinne, okay, ich habe das Gold bei mir, ich kann es anfassen, auch verstecken oder lagern, aber das Gold ist da. Und theoretisch, wenn es, weiß nicht, wenn die Welt gehackt wird oder sowas und man keinen Zugang mehr hat zu den eigenen Anlagen oder zum Depot, dann könnte theoretisch da was passieren. Das ist so ein bisschen der Gedanke dahinter. Jetzt ganz praktisch gesehen ist das nicht wirklich der Fall. Und der Vorteil bei einem ETC ist natürlich, dass man sich nicht um die Lagerung kümmern muss. Also man kauft es einfach online, man muss keine extra Lagerkosten zahlen und kann sich es auch jederzeit dann auszahlen lassen.
Der vollständig Hyper, sage ich nochmal, genau, es ist ein Xetra Gold, hast du gesagt, es gibt Euwax Gold, es gibt ETCs von WisdomTree, glaube ich. Die Reisebank hat auch ein Sparprodukt, wenn das wäre, dann ein bisschen ähnlich und so weiter. Nur, dass wir hier ganz klar auch natürlich keine Anlageberatung machen, also da muss jeder entsprechend selbst
informieren. Genau, das sind einfach Xetra ist halt das bekannteste Produkt.
Genau, da gibt es eine ganze Reihe von, genau, das sind eben Inhaberschuldverschreibungen, aber die sind eben gedeckt durch physisches Gold, genau. Ja, dann Thomas, lass uns auch schon zur Abschlussfrage kommen. Neben Gold gibt es ja auch noch eine ganze Reihe anderer edler Metalle. Und dann heißt es ja immer gerne, der kleine Bruder ist Silber. Oder dann gibt es natürlich eigentlich theoretisch ja noch, nicht edler, sind sie mittlerweile nicht mehr, sind also nicht teurer, aber es gibt natürlich Platinum, Palladium, Rhodium. Wie sieht es eigentlich hier mit Investmentmöglichkeiten aus? Sind die überhaupt mit Gold vergleichbar? Ich liest das immer wieder, dass einer sagt, das eine ist zu teuer, nimm doch das oder das ist noch wertvoller, noch seltener.
Genau, also wir covern bei der DZ Bank keine weiteren Edelmetalle, ausschließlich Gold. Deswegen kann ich mich jetzt zu potenziellen Prognosen bei den anderen Edelmetallen nicht äußern. Also einfach, weil wir diese nicht erstellen. Aber was man sagen kann, ist, dass kein weiteres Edelmetall wirklich diesen Status als ultimativer sicherer Hafen genießt, wie es bei Gold der Fall ist. Das ist auch ein Status, was sich Gold sozusagen über Jahrzehnte lang in Anführungszeichen erarbeitet hat. Das bedeutet, dass andere Edelmetalle viel mehr als Spekulationsobjekt in den Depots von Anlegern landen. Bei Silber kann man aber schon feststellen, dass auch wenn dieses Jahr bei Silber ein überragendes Jahr war, also auch höhere Prozentrenditen im zweistelligen Bereich, lässt sich aber immer noch feststellen, dass Silber viel mehr industriegetrieben ist als anlagegetrieben. Also auch bei Gold hat man einen gewissen Anteil, der für die Industrie verwendet wird, zum Beispiel in der Zahnmedizin oder immer mehr auch in Chips und in KI-Anwendungen. Aber Gold ist ja weiterhin eher ein Anlageinstrument und weniger ein Rohstoff. Das ist anders bei Silber. Man sieht bei Silber, wenn es konjunkturelle Aufschwungphasen gibt, dann läuft Silber eben als Industrierohstoff in der Regel auch gut. Und dasselbe gilt für Krisenphasen, bei dem Silber nicht mehr so stark nachgefragt wird. Deswegen, diese Parallele kann man dann noch feststellen. Also Gold ist wirklich der ultimative sichere Hafen, auch unter den Edelmetallen. Und Silber ist ein Beispiel für ein wahrer Industrierohstoff.
Da kann man ja auch noch anmerken, da muss ich Mehrwertsteuer drauf zahlen. Da hatte ich letztens eine interessante Diskussion mit einer Dame, die ganz stolz war, dass sie sich haufenweise Silbermünzen gekauft hat. Da habe ich gesagt, ja. Erstmal 19% abwarten und dann erst bist du im Plus. Und dann guckte sie mich ganz entgeistert an und sagt, warum? Ich sage, naja, guck mal auf deine Abrechnung. Da steht 19% Mehrwertsteuer drauf, ne?
Genau.
Okay, dann lass mich unsere Erkenntnisse zum heutigen Thema nochmal kurz zusammenfassen. Also, wir haben eins der stärksten Goldjahre seit Jahrzehnten gesehen. Es ist nicht so, dass es das noch nie gab, aber in der Ausprägung hier ist es wirklich das Stärkste, was wir gesehen haben. Stärke Nachfrage sind Privatpersonen, Anleger, die ihr Depot absichern wollen, aber vor allem natürlich auch die Notenbanken, die die Unabhängigkeit der Fed, also der Zentralbank der USA, anzweifeln, die Schwäche des US-Dollars natürlich sehen und auch natürlich, ich sag mal, ihre eigene Währung absichern wollen gegen eventuelle irgendwelche Auswirkungen von, ich sag mal, US-Präsident Trump, der vielleicht zum Beispiel sagt, nee, du darfst meinen Dollar nicht mehr benutzen oder ähnliches. Das wird natürlich auch weiterhin, ich sag mal, mit der aktuellen Gemengelage den Goldpreis treiben, sodass du also gesagt hast, Ende des Jahres erwarten wir dann nochmal ordentliche Performance-Gewinne. Aber auch hier nochmal zu betonen, Gold ist eben bitte kein Spekulationsobjekt. Wenn Gold ins Depot wandern soll, mit Münzen, Barren, wenn es dann so weit ist, oder entsprechend hier mit ETCs, dann sollte man berücksichtigen, dass der Anteil vielleicht irgendwo bei 5-8% liegen könnte, um das Depot langfristig zu beruhigen und vor allem auch als Inflationsschutz. Genau. Wunderbar. Dann würde ich sagen, vielen Dank, Thomas, für den aktuellen Überblick zum Thema Gold.
Vielen Dank, Falco, für das nette Gespräch. Hat mich gefreut.
Ja, das war's dann schon wieder mit unserer neuen Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir konnten euch mal einen guten Überblick zur allgemeinen, aber auch aktuellen Lage von Gold und auch den potenziellen Anlagemöglichkeiten für euer Depot geben. Wenn ihr auch weiterhin auf den Laufenden bleiben wollt rund um das Thema Finanzen und Geldanlage, dann abonniert gleich unseren Kanal und ebenso freuen wir uns über euer Feedback, über Fragen, Kritik, Lob oder Anregungen auch für zukünftige Themen. Schreibt uns dann gerne wieder an wertpapiere@dzbank.de und beachtet bitte auch unsere rechtlichen Hinweise. Die habe ich euch ebenfalls in die Shownotes gepackt. Ich wünsche euch jetzt viel Erfolg bei euren weiteren Schritten an den Kapitalmärkten und freue mich auf das nächste Mal. Tschüss und macht's gut.
Das war Fit for Trading, der Podcast für deine Investments. Fit for Trading, der Podcast zu Börse und Aktien für Bescheidwisser.